Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute wollen wir wieder mal ein Jubiläum feiern. 40 Jahre Bach-Chor. Im Herbst 1978 wurde der Chor von Klaus-Uwe Ludwig gegründet und seit dieser Zeit ist er eine feste Größe im Musikleben dieser Stadt, die ihn sogar ausgezeichnet hat mit dem Kulturpreis der Landeshauptstadt. Wer die Werkübersicht dieser Jahre liest, ist der Bewunderung voll. Vor 10 Jahren hat Jörg Endebrock die Chorleitung übernommen und ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist, der Kantor der Lutherkirche Wiesbaden. Guten Abend, Herr Endebrock.
Guten Abend, Frau Schostak. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Die Feierlichkeiten zum 40. sind in vollem Gang. Sind Sie im Dauerstress?
Als Kantor in so einer Kirche ist man immer im Stress, vor allem in der Zeit vor Weihnachten und im November. Wir haben natürlich jetzt zum Jubiläum besonders viele Veranstaltungen geplant. Gerade vor 4 Wochen hatten wir eine lange Bachnacht, in der wir von 18 bis 24 Uhr durchgängig Musik von Bach hatten. Das war natürlich eine sehr aufregende Veranstaltung, die aber ein voller Erfolg war, volles Haus und meine Ensembles in Bestform. Jetzt am kommenden Samstag ist dann das große Festkonzert mit der H-Moll-Messe von Bach.
Als Sie vor 10 Jahren den Chor übernahmen, was haben Sie da eigentlich vorgefunden?
Ich hatte einen Chor vorgefunden, der 30 Jahre lang schon sehr ambitionierte Programme gemacht hat. Neben den üblichen Oratorien von Bach gab es immer wieder ganz spannende Programme, die mein Vorgänger Klaus-Uwe Ludwig gemacht hat. Unter anderem so unbekannte Sachen wie Franz Schmidt, das Buch mit 7 Siegeln und so weiter. Und dieser Chor war immer schon sehr neugierig auf neue Dinge. Und deswegen konnte ich da auch gleich auf diese Neugierde aufbauen und habe von Anfang an auch in diesem Sinne weitergemacht.
Wie war denn das Repertoire damals, als Sie den Chor übernommen haben? Hat Ihnen das gefallen?
Sehr gefallen, ja. Also Klaus-Uwe Ludwig und ich hatten da einen sehr ähnlichen Geschmack, muss ich sagen. Wie gesagt, neben den großen Werken Bachs, die eigentlich jedes Jahr vorkamen, es gab immer ein großes Werk von Bach in jedem Jahr, sei es eine Passion, sei es eine Messe oder das Weihnachtsoratorium. Aber daneben haben sowohl er als auch ich versucht, immer ein möglichst breites Repertoire wach zu halten und Werke aufzuführen, die sonst keiner aufführt oder die selten aufgeführt werden.
Nun will ein neuer Chorleiter ja vermutlich neue Akzente setzen. Welche waren das denn in Ihrem Fall?
Meine große Leidenschaft ist die Arbeit am Klang. Also ich habe sehr stark und das zunehmend mit den Jahren daran gearbeitet, dass der Klang des Chores immer einheitlicher, immer besser wird. Das ist, glaube ich, schon mein Markenzeichen in dieser Zeit gewesen. Darüber hinaus habe ich viele andere Dinge getan, wie zum Beispiel Evensongs eingeführt, englische Evensongs, in der der Kammerchor des Bachchors einmal im Monat nach der alten anglikanischen Tradition eine Art Gottesdienst feiert, in der aber nicht gepredigt wird, sondern eigentlich fast nur gesungen wird. Und diese Form des Gottesdienstes ist unglaublich beliebt. Da haben wir immer 100 bis 200 Menschen jeden Monat da, die genau das hören wollen.
Sie sind mit dem Bachchor nicht nur in der Lutherkirche geblieben, sondern haben Gastauftritte gegeben und Reisen unternommen. Also das war nichts Neues, das wurde vorher auch gemacht. Können Sie uns darüber erzählen? Gab es mit den Partnerstädten vermutlich Verbindungen?
Ja, die gab es seit Anfang an. Schon bei Klaus-Uwe Ludwig ist der Chor gereist. Vor allem natürlich in unsere Partnerstädte, die Wiesbadener Partnerstädte. Es gab lange Jahre eine Kooperation mit der Royal Tunbridge Wells Choral Society. Das ist ein großer Oratorienchor in der Partnerstadt Tunbridge Wells. Das ging bestimmt 15, 20 Jahre lang immer wieder, dass man gemeinsame Konzerte hatte, dort und hier. Diese Partnerschaft hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen eingeschlafen. Dafür haben wir andere Städte besucht, wie Gent und auch Breslau. Das war unsere letzte Reise. Und wir waren auch in Budapest. Das ist keine Partnerstadt, aber da waren wir beim dortigen Bachfest als Chor eingeladen. Und das waren immer ganz großartige Erlebnisse für alle. Es ist natürlich auch für eine Chorgemeinschaft sehr wichtig, so zu verreisen und sich einander besser kennenzulernen und dort vor Ort gemeinsame Erlebnisse zu haben. Der Chor zehrt davon sehr lange.
Haben Sie da traditionelle Werke gespielt? Also Bach vor allen Dingen, weil Sie ja der Bachchor sind, oder sind Sie auch ins Zeitgenössische gegangen? Also wie war das, also gerade in den Partnerstädten?
Also auf den Chorreisen singen wir meistens A Cappella-Programme. Da gibt es natürlich auch Bach dabei. Jesu, meine Freude, die Motette haben wir zum Beispiel in Budapest gesungen. Aber dazu auch immer durchaus Werke von, also ganz alte Werke, Monteverdi oder auch moderne Sachen von, jetzt hatten wir von einem estnischen Komponisten Sisask, ein Benediktio im Programm. Und das kam auch sehr, sehr gut an in Polen.
Gibt es da auch Austausch? Also kommen Chöre von dort, von diesen Städten auch nach Wiesbaden?
Das hat jetzt in den letzten Jahren weniger funktioniert. Meistens haben wir einfach dort Konzerte gegeben vor Ort und wurden dort sehr freundlich empfangen von den Städten. Aber Partnerchöre haben sich in dem Sinne nicht gefunden.
Schade. Ja, also gibt es die nicht oder können die nicht reisen oder wollen die nicht reisen?
Sowohl als auch. Es gibt natürlich Chöre, aber nicht jeder ist so interessiert an so Kooperationen. Wir haben immer gesucht nach Chören, die auch so vom Niveau ähnlich sind. Und das ist nicht so einfach.
Einmal gab es ja sogar eine große Tournee in die USA nach Wisconsin mit der H-Moll-Messe von Bach. Das war aber vor Ihrer Zeit. Ich habe mich gefragt, sind solche Veranstaltungen heute, solche Reisen überhaupt möglich noch? Das ist ja alles sehr aufwendig.
Das ist extrem aufwendig, zumal wenn man mit Orchester arbeitet. Das ging damals nur, weil mein Vorgänger viel mit Amateur-Orchestermusikern gearbeitet hat, Laien, sehr ambitionierten Laien, die natürlich in dem Sinne kein Honorar verlangen und deswegen kann man sich so eine Reise leisten, wenn man sich ein Orchester mitnehmen muss, das man auch bezahlen muss. Das ist ohne Großsponsor nicht möglich.
Der Chor hat, wollen wir das mal rekapitulieren, aktuell 120 Sänger, ist es richtig?
Ungefähr, ja.
Ungefähr. Die Teilnahme der Chormitglieder ist nebenberuflich, also ehrenamtlich.
Genau.
Er führt im Regelfall 3 Oratorien im Jahr auf oder mindestens 3 Oratorien und ein A Cappella-Konzert. Stimmt das soweit?
Das ist im Durchschnitt ist das so. Also sicher führen wir immer 3 Konzerte mit Orchester auf.
Wie lang sind die Chormitglieder denn damit beansprucht? Wie lang dauern denn die Proben bis zur Aufführungsreife?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben einmal die Woche Probe von 8:15 in der Lutherkirche und zusätzlich Probenwochenenden, wo wir dann richtig wegfahren und intensiv proben. Aber so in der Regel pro Konzert kann man rechnen, so 3 Monate, bis wir es drauf haben.
3 Monate?
Ja.
Welche Werke sind denn am schwersten zu singen? Was sind denn die größten Herausforderungen?
Ja, ich bin ja der Meinung, es gibt keine leichte Musik. Vermeintlich leichte Musik ist meistens viel schwieriger als das Komplizierte, weil man sie mit besonderer Liebe singen muss, weil sie oft ganz andere Schwierigkeiten hat als nur die Töne. Aber natürlich bleibt Bach immer schwer. Bach ist sicher einer der schwersten zu singenden Komponisten, weil er nicht sehr vokal schreibt. Er schreibt eigentlich für die Stimmen nicht viel anders als für die Instrumente. Er hat so seinen Stil. Und das ist oft sehr, sehr schwer zu singen und sehr anspruchsvoll. Aber weil das so großartige Musik ist, will man das dann auch beherrschen können. Es gibt andere Musik, modernere Musik, die hat natürlich andere Schwierigkeiten, irgendwie schwierige Tonsprünge oder Dissonanzen, die man da aushalten muss manchmal. Aber Am schönsten zu singen ist, finde ich, die Musik Mendelssohns oder auch von Brahms. Da kann die Seele schwingen. Oder auch Verdi ist großartig zu singen.
Ich hatte gedacht, also jetzt am Samstag kam Messe von Bach auf dem Programm, letztes Jahr um die gleiche Zeit. Missa Solemnis von Beethoven, alles sehr schwere Orchesterwerke. Zeigt der Chor damit, was er kann? Aber das haben Sie ja praktisch eben schon beantwortet. Also der Chor zeigt es auch an anderen Werken, was er kann.
Ja, das sind natürlich die beiden wirklich anspruchsvollsten Werke, die man als Chor sich erarbeiten kann. Sehr unterschiedlich von den Schwierigkeiten, aber gerade die Beethoven-Messe ist an der Grenze zur Singbarkeit. Und das ist wirklich eine große Herausforderung, die gerade für die Soprane, weil es unglaublich hoch liegt. Beethoven sagte irgendwann mal, dass ihn das nicht interessiert, wenn ihn die Muse küsst, ob man das singen kann oder spielen kann. Aber der Chor hat es dann sehr, sehr geliebt. Und wenn man etwas liebt, dann gelingt es einem auch meistens.
Der Generalmusikdirektor des Hessischen Staatstheaters, Patrick Lange, sagte neulich sinngemäß, das Dirigat der Meistersinger sei ein Marathon. Nach zwei Akten sei man schon fertig, aber dann käme noch der dritte Akt. Da Sie auch in den Meistersingern waren, wir uns gesehen haben, ist mir der Gedanke gekommen, dass ich Sie fragen wollte, kennen Sie das Gefühl?
Ich kenne das Gefühl in dem Sinne nicht so sehr, weil die Oratorien meist nicht so lang sind. So ein Oratorium ist ja in der Regel so lang wie der erste Akt der Meistersinger. Und kenne ich so nicht. Das Dirigieren macht mir immer Spaß und es könnte immer so weitergehen.
Herrn Lange macht das vermutlich auch Spaß, nur er ist dann etwas mehr beansprucht zeitlich.
Eine Wagner-Oper ist schon
damit
eine andere
kommt,
Nummer.
Damit kommt keine Messe mit. Nein. Wir machen jetzt eine kurze Pause mit Musik von dem Namensgeber des Bachchors. Lasset uns den nicht zerteilen, aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Jörg Endebrock, dem Leiter des Bachchors Wiesbaden. Herr Endebrock, was macht einen guten Chor aus?
Ein guter Chor, ja, das ist sehr schwierig. Ein guter Chor besteht natürlich aus sehr vielen einzelnen Mitgliedern, aber es gelingt ihm trotzdem, wie aus einem Munde zu singen. Sowohl in den einzelnen Stimmen als auch im Zusammenklang, dass die Harmonie sich einstellt, trotz der Vielseitigkeit der Individuen. Und natürlich auch eine gute Klangvorstellung, dass die Vokale einheitlich sind, dass alle dieselben Vokale benutzen. Das ist durchaus nicht selbstverständlich.
Wie, die sagen dann, die singen statt A, O oder umgekehrt?
Ja, es gibt ja auch verschiedene Dialekte und die Vokalfarben sind da zum Teil sehr unterschiedlich. Sei es nur das Wort Eleison. Manche sagen Eleison, manche sagen Öleison und erstaunlicherweise singen viele ganz andere Vokale, als sie sprechen würden, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und ein großer Teil der Probenarbeit gehört auch damit, dass man versucht, diese Vokale aneinander anzugleichen.
Das machen Sie dann auch und nicht ein anderer, ein Chorleiter oder ein Chorassistent oder so?
Ja, ich habe ein Team sozusagen. Ich bin der Chorleiter, aber ich habe auch einen sehr, sehr, sehr guten Stimmbildner.
Ja, das Wort habe ich gesucht, Stimmbildner, ja.
Der ist gar nicht, also der macht großartige Arbeit bei uns, Rufen Huter heißt er. Und der arbeitet natürlich in kleinen Gruppen. Er nimmt während der Probe immer Leute heraus und arbeitet mit denen konkret an einzelnen stimmlichen Herausforderungen und ist dann aber auch in der Probe und guckt, ob alle das dann umsetzen im Plenum. Das ist ja dann oft auch so, dass die dann zurückkommen und singen wieder wie vorher. Und diese Arbeitsteilung macht sich unglaublich bezahlt bei uns.
Darf denn jeder mitsingen, der mitsingen möchte und denkt, er könne singen? Gibt es eine Altersgrenze auch? Also welche Auswahlkriterien gibt es?
Also jeder, der neu in den Chor möchte, muss vorsingen. Die Kriterien sind natürlich die Qualität der Stimme. hat jemand eine schöne Stimmfarbe, die sich gut in den Chorklang integrieren lässt. Manchmal haben wir richtig solistische Stimmen, die wir dann auch nicht nehmen können, weil sie dann zu sehr herausstechen. Dann sollte man natürlich auch ein bisschen Grundkenntnisse des Notenlesens haben. Also so ein bisschen vom Blatt singen ist schon nötig, weil wir ein sehr schnelles Tempo vorlegen bei uns. Und ansonsten, das schwierige Thema mit dem Alter ist natürlich so, wir haben sehr junge, unser jüngstes Chormitglied ist 16, unser ältestes ist gerade 82. Ich mache das nie nur am Alter fest. Wir haben Leute, die mit 70 noch eine wunderbare Stimme haben, die können auch noch mitsingen, aber wenn die Stimme nachlässt, klar, ist bei so einem Chor, dann ist es dann an der Zeit, dass man dann auch den Chor wieder verlässt. Das ist immer ein ganz, ganz schwieriges Thema.
Ja, die Leute möchten das dann nicht so gerne einsehen, dass sie nicht mehr mitsingen dürfen.
Das ist ja auch klar. Das ist für viele ein großes emotionales Hobby, weil beim Singen öffnet man seine Seele, wie eigentlich nirgendwo sonst, vielleicht beim Schauspiel noch. Aber mehr als wenn man ein Instrument spielt. Und wer singt, gibt ganz viel von sich preis. Und wenn man dann erfährt, das reicht nicht mehr, dann ist das natürlich unglaublich verletzend erstmal. Und viele haben Probleme, damit umzugehen. Das ist klar.
Wie hat sich denn der Chor unter Ihrer Leitung entwickelt?
Ich hoffe, sehr schön. Also rein zahlenmäßig habe ich, als ich kam, 80 Sänger vorgefunden. Und wie Sie erwähnten, ist eben schon 120 aktuelle Chormitglieder haben wir jetzt. Und gerade bei den Männerstimmen hat sich das sehr erfreulich entwickelt. Wir haben jetzt, wenn alle da sind, 17 Tenöre. Das haben nicht viele Chöre. Tenöre sind immer gesucht. Und die Qualität des Klangs, würde ich sagen, hat sich schon sehr, sehr verbessert, seit ich da bin.
Wie macht man denn aus einer Gruppe von willigen Sängern einen guten Chor?
Ja, das ist eine große Herausforderung. Man muss natürlich versuchen, es ist auch eine soziale Aufgabe, denn man hat lauter Individuen vor sich, die man versuchen muss, auf seine eigene Wellenlänge zu bringen. Ich habe eine gewisse Vorstellung von der Musik, wie sie zu klingen hat, und die kennt aber noch niemand. Und bis es jeder begriffen hat, dazu sind viele Bilder nötig, viele, viele Erklärungen. Aber wenn es dann soweit ist und man das Gefühl hat, alle haben es verstanden, was ich möchte, und lassen sich darauf ein und setzen es um, und dann entsteht so ein ganz besonderer Moment, der wirklich unglaublich beglückend ist. Das hat man nicht so oft, wenn es gut läuft, in Konzerten.
Alle sind dann voll konzentriert. Genau. Das spielt sich ja auch eine Rolle, und voll motiviert.
Ja.
Was unterscheidet Chöre eigentlich? Also gibt es da eine Choridentität? Gibt es etwas Chorspezifisches? Oder liegt das am Dirigenten?
Ich glaube, es liegt sehr viel am Dirigenten, an der Persönlichkeit des Dirigenten. Im Dirigenten fokussiert sich ja vieles. Es ist ja der Einzige, der nicht wirklich singt oder musiziert, sondern er ist so eine Energiequelle. Und wenn das stimmt, dann kann was Besonderes entstehen. Und je nach Persönlichkeit des Dirigenten klingen Chöre halt ganz unterschiedlich. Da gibt es auch wenig richtig oder falsch. Das ist dann auch zum Teil Geschmackssache. Das ist ja das Schöne. Es gibt immer ganz viele verschiedene Zugänge zu der jeweiligen Musik. Und man muss es halt gut begründen können, und es muss irgendwie musikhistorisch halbwegs korrekt sein. Aber ansonsten gibt so eine Musik wie von Bach unglaublich viele Interpretationsspielräume.
Können Sie mir sagen, wissen Sie das, woran liegt es, wenn Zuhörer einen Chor besonders gut finden?
Ja, das ist...
Also das hört man ja oft, als Zuhörerin, Zuschauerin, auch im Theater, auch in der Lutherkirche, denke, das war heute besonders doll. Also ist das subjektives Empfinden oder gibt es dafür auch Kriterien? Also was sagen Sie dazu?
Ich glaube, das ist das, was ich eben sagte, nämlich dass wenn der ganze Chor sich einschwingt in so eine Grund, auf so einer Grundenergie, sage ich das mal, und wenn es wirklich so ein, sich so wie auf so einer Welle übereinander legt, dann überträgt sich ganz viel aufs Publikum. Das merke ich immer wieder. Aber wenn es dann so ein Kampf innerhalb des Chores oder mit dem Dirigenten gibt, weil der Chor vielleicht schleppt oder zu früh ist oder so, dann das merkt das Publikum auch. Und wenn man das Gefühl hat, ist es in einer Harmonie, und dann überträgt sich so eine Emotion.
Kurze Pause mit Musik, Benjamin Britten aus dem War Requiem, Dies Irae. Man muss dazu sagen, alle Musiken, die wir heute spielen, haben Sie mitgebracht.
Genau, das sind Live-Mitschnitte, die meisten.
Benjamin Britten. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unserem Thema 40 Jahre Bachchor in Wiesbaden. Herr Endebrock, gerade hörten wir eine Komposition von Benjamin Britten, und das ist das Stichwort für Kooperationen mit Partnern und anderen Institutionen der Stadt. 2013 gab es in der Lutherkirche eine interessante Veranstaltung, nämlich Brittens Kirchenoper Noahs Flut, eine Produktion des Vereins Camerata Nuova, der sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen für die Oper zu begeistern. Wie erinnern Sie sich an die Zusammenarbeit?
Ja, das war ein sehr spannendes Projekt. Und zwar hatte ich seit langer Zeit den Wunsch, diese Kinderoper zu machen, und suchte nach einem Regisseuren, der das machen könnte, weil ich selbst kann sowas nicht auf die Bühne bringen. Und da ergab sich diese Kooperation mit diesem Verein, der regelmäßig Wettbewerb veranstaltet, für Nachwuchsregisseure. Und so ergab es sich, dass dieser Verein einen der Preise des aktuellen Wettbewerbes dann umwidmete und sagte, Teil des Preises ist die Inszenierung dieser Kinderkirchenoper in der Lutherkirche. Und so hatten wir einen wirklich Top-Regisseur aus Spanien, ganz jung, der ganz tolle Ideen hatte und der dadurch ein wirklich spannendes Projekt auf die Beine gestellt hat. Es gehört definitiv zu den schönsten Erinnerungen der letzten Jahre, weil das auch von den Kindern so unglaublich toll gesungen war damals.
Das war ja auch sehr erfolgreich.
Ja, ja, da waren, ich weiß nicht, wie viele Aufführungen wir hatten. Ich glaube, 4 oder 5 Aufführungen, die waren alle voll ausverkauft.
Wie sieht es denn mit den anderen Kooperationspartnern aus? Welche haben Sie denn noch?
Richtig Kooperationspartner in dem Sinne haben wir nicht. Wir sind natürlich der Chor der Lutherkirche. Insofern engagiert sich die Lutherkirche und auch die Gesamtkirche für uns. Also man stellt Anträge für besondere Konzerte bei der Landeskirche und da kriegt man da Förderung mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie ambitioniert das Projekt ist. Von der Stadt bekommen wir jährlich einen festen Betrag und auch von dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst auf Antrag bekommt man auch Zuschüsse für Konzerte. Also wir müssen uns unser Budget so ein bisschen an verschiedenen Stellen erbetteln, aber meistens rennen wir da offene Türen ein. Also wir kriegen meistens eine Förderung von den verschiedenen Institutionen.
So geht es ja vermutlich leider den meisten Kulturinstitutionen, dass sie betteln müssen um Zuschüsse, Förderung und so weiter. Es ist eben die Frage, man stellt ja gerne Anträge, wenn das belohnt wird, und zwar großzügig, wenn die Förderung großzügig ist. Wie ist das bei Ihnen in der Lutherkirche? Also sind Sie zufrieden mit den finanziellen Zuwendungen oder kann es noch ein bisschen mehr sein?
Es kann immer mehr sein. Je mehr Geld man
hat,
desto mehr kann man in gute Solisten und gute Orchestermusiker investieren. Unser größtes Pfund ist aber in der Tat, dass unsere Konzerte seit Jahren ausverkauft sind. Und da die Lutherkirche über 1000 Plätze hat, können wir einen ganz großen Teil unserer Kosten selbst wieder einspielen und sind dadurch ein bisschen unabhängiger. Aber so gerade so große Konzerte wie jetzt eben der Britten, das ist ein gigantisches Orchester, das hätten wir alleine gar nicht stemmen können. Insofern Es kann immer mehr sein. Je mehr man hat, desto mehr kann man machen. Aber
und je mehr will man?
Ja. Je mehr will man. Wir kommen aber soweit jetzt über die Runden.
Mit dem Theater Wiesbaden arbeiten Sie ja auch zusammen. Gibt es auch eine Kooperation, ja?
Das ist also jetzt eine ganz neue Entwicklung, die jetzt erst beginnt. Das Theater hat angefragt, ob die Jugendkantorei der Singakademie Wiesbaden, die ich auch leite, die aus der Nachwuchsarbeit des Bachchors entstanden ist, ob wir jetzt quasi der neue Theaterkinderchor werden. Da gibt es jetzt ein erstes Projekt, Hänsel und Gretel. Das beginnt jetzt. Wir sind mitten in den Proben. Und je nachdem, wie das jetzt so funktioniert, besteht die Option, dass das dann verstetigt wird.
Ach, das ist ja ganz aktuell dann.
Das ist ganz aktuell,
das genau. Ist ja wunderbar. Und bringt gleich uns zu einer weiteren, ich nenne es jetzt auch mal Kooperation. Und zwar mit Spatzen und Füchsen und Lerchen. Darüber aber gleich mehr nach der kurzen Pause mit Musik. Hier ist ein kleiner Ausschnitt aus dem diesjährigen Karfreitagskonzert von Oskar Gottlieb Blah, der Jesuspassion, in der der Kinderchor zusammen mit den Erwachsenen singt. Herr Endebrock, wer sind diese Spatzen, Füchse und Lerchen, mit denen Sie zusammenarbeiten?
Ja, das ist die große Kinderchorarbeit, die wir an der Lutherkirche haben. Es ist so, dass schon bei meinem Vorgänger Klaus-Uwe Ludwig gab es immer einen Kinderchor, mit dem er sehr ambitionierte Projekte gemacht hat, eigene Kinderopern komponiert hat und aufgeführt hat. Aber das blieb immer im Rahmen 20 bis 30 Kinder. Und als ich kam, bin ich gleich aktiv geworden, weil ich finde, dass die Nachwuchsarbeit eine der wichtigsten Arbeiten ist, die man als Kirchenmusiker hat, sowohl um den Nachwuchs für die Chöre zu generieren, aber auch Nachwuchs für das Publikum. Denn es muss auch Leute geben, die gerne Chormusik hören. Und das sind meistens Leute, die selbst schon gesungen haben oder mit gesungener Musik etwas Positives verbinden. Deswegen bin ich gleich in die Kitas und Schulen gegangen und habe da viel gesungen mit den Kindern. Und so wuchs die Kinderchorarbeit ziemlich schnell. Ich habe früher angefangen, als mein Vorgänger, der erst ab der zweiten Klasse die Kinder aufgenommen hat. Ich habe jetzt schon mit fünf Jahren kommen die Kinder zu uns, bevor sie ganz viele andere Hobbys haben. Im Kindergarten muss man sie schon erreichen, damit sie dabei bleiben. Und das wuchs über die Jahre immer weiter, sodass wir nach wenigen Jahren schon bei 120 Kindern waren. Und dann war klar, das kann so nicht weitergehen. Alleine kriege ich das nicht mehr geregelt. Und deswegen wurde diese Kinderchorarbeit dann ausgelagert. Und es ist jetzt eine Singakademie gegründet worden, die Evangelische Singakademie Wiesbaden, unter dem Dach des Dekanats, zusammen mit der Lutherkirche. Und da haben wir jetzt ein ganzes Team jetzt zusammengestellt, weitere Chorleiter, die einzelnen Gruppen übernehmen. Und wir sind jetzt aktuell bei 230 Kindern, die hier jede Woche in die Lutherkirche kommen. Die Spatzen sind die Jüngsten. Dann gibt es die Lerchen und die Füchse, da teilen wir nach Mädchen und Jungs, weil in dem Alter ist die Entwicklung bei den Kindern sehr unterschiedlich. Und dann gibt es die Kinderkantorei, auch noch getrennt nach Geschlechtern. Und am Ende steht dann die Jugendkantorei, wo wieder alle zusammen singen. Auch dann die Stimmbruch, die Jungs nach dem Stimmbruch. Da sind es immer nicht so richtig viele, aber das wächst jetzt auch. Und wir haben insgesamt jetzt 11 Gruppen. 11 Gruppen mit 230 Kindern.
11 Gruppen, ja. Das ist ja fantastisch.
Ja, es ist toll und es ist ein großes Geschenk und es wächst immer weiter.
Also die Jugendarbeit ist Ihr Baby, das haben wir gehört. Und ich wollte Sie fragen, wie es wächst, blüht und gedeiht. Und man könnte sagen, es wächst, blüht und gedeiht sehr schön.
Ja.
Und wie will es denn noch wachsen? Also ausgewachsen ist es noch nicht.
Ich habe immer gesagt, ich möchte alle Kinder, die kommen und singen wollen, aufnehmen. Also bei uns gibt es auch keine Aufnahmeprüfung. Jedes Kind, und wenn es noch so daneben kräht, darf erstmal mitmachen. Und wir haben ein großes Team an Stimmbildnern, die dann parallel zu den Chorproben die Kinder auch schulen und auch das Gehör schulen. Oft ist das Problem das Gehör und nicht die Stimme. Und ich sag mal, in den 10 Jahren, die ich da bin, 99% der Kinder haben es dann auch gelernt. Und es ist dann toll zu sehen, wie sich aus den Kindern dann, wie sich die Stimmen immer weiterentwickeln und sie zum Teil jetzt auch im Bachchor schon sind und da die manche Erwachsene an die Wand singen inzwischen.
An die Wand singen?
Ja, kann man so sagen.
Und elf Gruppen, das ist ja wirklich eine tolle Zahl. Und ich frage mich, spricht sich das rum? Also Sie haben ja, es hat ja kleiner angefangen und das ist jetzt also solche Dimensionen. Woran liegt das? Welche Gründe gibt es dafür? Also Sie machen ja vermutlich nicht direkt Werbung dafür, also sondern Menschen hören das, haben Kinder, sagen, das ist ja prima und gefällt dir das auch und möchtest du vielleicht da mitsingen oder wie?
So ähnlich funktioniert es. Also wir machen wenig Werbung. Wir haben natürlich unsere Werbematerialien und Flyer. Aber das meiste geht über Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn die Freundin da mitsingt, dann kommt meistens der ganze Freundeskreis dann irgendwann auch dazu. Und es spricht sich dann rum. Aber inzwischen sind wir wirklich, kommen Kinder aus der ganzen Stadt und auch aus dem benachbarten Rheingau zu uns. Ganz aktuell haben wir auch eine Dependance aufgemacht in Eltville. Ein Ableger, wo es auch zwei Gruppen der Spatzen und eine Gruppe der Lerchen jetzt gibt, weil der Bedarf da einfach so groß ist, gerade auch in den Vororten. Kinder lieben es zu singen. Man muss da gar nicht viel machen. Man muss sie natürlich auf die richtige Bahn setzen und man muss sie auch fordern. Also nur einfach so ein bisschen Liedchen trällern, da verlieren sie dann schnell die Lust. Man muss ihnen zeigen, wo es hingeht und wie toll die Stimme klingen kann und seinen gewissen Ehrgeiz wecken und dann bleiben sie auch dabei. Zumal wir auch Kindermusicals und sowas haben, wo die dann auch Rollen bekommen und dann auch schauspielerisch aktiv sein können. Das macht Kindern ja wahnsinnig Spaß.
Liebe Hörer, ich muss mal hier gerade eine Bemerkung einflechten. Wir machen ja hier Radio und kein Fernsehen. Deswegen sehen Sie jetzt leider nicht, was ich sehe. Das ist nämlich Jörg Endebrock, indem er von den Kinderchören erzählt, von der Arbeit mit den Kindern, leuchtende Augen bekommt. Das kann ich ja den Hörern von der Blauen Stunde in Radio Rheinwelle nicht vorenthalten. Welche Stücke wählen Sie denn für die Kinder aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Wir beginnen bei den Kleinen natürlich erstmal damit, dass sie normale Kinderlieder und Volkslieder lernen, die zu Hause ja kaum noch gesungen werden, bekannt sind, in der Schule auch nicht. Und dann in höheren Gruppen beginnen wir dann mit Zweistimmigkeit oder dann bei der Jungkantorei dann auch mit Drei- und Vierstimmigkeit. Und wir versuchen vom musikalischen Repertoire auch sehr Unterschiedliches zu machen. Also es gibt durchaus dann sehr jazzig-poppige Lieder und Musicals, aber auch dazwischen immer Sachen von Bach auch oder auch von Schütz oder Schumann. Kinder lieben Schumann. Das ist immer wieder erstaunlich, wie oder auch jetzt Hänsel und Gretel fürs Theater. Die Kinder lieben diese Musik, weil sie sich so unglaublich schön singen lässt.
Wie groß ist denn die Herausforderung bei zeitgenössischer Musik wie etwa Britten? Also wie ist das für Kinder zu singen? Ist das nicht sehr schwierig oder gehen die da ganz locker damit um?
Also meine Erfahrung ist, dass Kinder viel unbefangener mit solcher Musik umgehen als Erwachsene, die schon ganz viel geprägt sind durch die Mozart-Sonate am Klavier und was da nicht genauso klingt. Das übrigens fällt mir auch immer wieder auf, wenn wir modernere Stücke mit dem Bachchor machen, dass Leute, die eher nicht so viel mit klassischer Musik zu tun haben, dieser neuen Musik viel aufgeschlossener gegenüber treten und da oft viel begeisterter sind, weil sie einfach da andere Hörerwartungen mitbringen.
Herr Endebrock, wie verlief denn Ihre eigene musikalische Erziehung?
Ja, die verlief sehr, wie soll ich sagen, ich komme vom Dorf und es niemand in diesem Dorf spielt ein Instrument. Und ich habe, es ging alles immer von mir aus. Ich habe mal irgendwo ein Klavier gehört und wollte Klavier lernen und meine Eltern haben es dann ermöglicht. Und als der Dorforganist krank wurde, musste der Endebrock in die Kirche und den Gottesdienst spielen. Und so entdeckte ich die Liebe zur Orgel und mir war ziemlich schnell klar, das will ich auch beruflich machen. Und dann kam ich in den örtlichen Oratorienchor und entdeckte die Liebe zur Chormusik. Und
wie alt waren Sie damals, als Sie angefangen haben, mit Klavier zu spielen?
Mit Klavier 7 oder 8 Jahre alt.
Und Orgel?
Und Orgel so mit 13, 14, glaube ich. Das, da muss man erst an die Pedale kommen. Die Beine müssen lang genug sein.
Und das konnten Sie gleich schon oder hatten einen guten Lehrer?
Ich hatte dann gute Lehrer und man muss natürlich viel üben. Orgel ist sehr, sehr anspruchsvoll, sehr schwer.
Und das haben Sie schon als kleines Kind gemerkt, das ist es. Das
mir war von klein auf klar, ich will Musiker werden.
Und wieder eine kurze Pause. Advent von Felix Mendelssohn Bartholdy. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Jörg Endebrock, von dem wir jetzt mehr wissen wollen, nämlich wer seine Hausgötter sind. Mendelssohn Bartholdy gehört sicher dazu.
Das würde ich nicht sagen. Ich liebe Mendelssohn Bartholdy, aber Hausgott, das wäre zu hoch gegriffen. Nee, das sind andere.
Welche?
Ich liebe sehr Robert Schumann. Ich liebe sehr Richard Wagner, der leider keine Kirchenmusik geschrieben hat. Ich liebe sehr die Musik des beginnenden 20. Jahrhunderts. Richard Strauss, aber auch so die französische Musik aus der Zeit, Debussy und so weiter. Und der leider auch überhaupt keine Musik für meine Ensembles geschrieben hat, Jean Sibelius, ist einer meiner Lieblingskomponisten. Aber natürlich über allem thront Bach. Bach ist und bleibt der größte Komponist von allen und man wird nie müde, seine Musik zu ergründen und immer wieder Neues zu entdecken.
Ja, das wollte ich Sie nämlich gerade fragen. Also wie ist Ihr Verhältnis zu Bach?
Ja, es ist von Ehrfurcht ist, glaube ich, das richtige Wort. Es ist nicht unbedingt die Musik, die mich emotional am tiefsten berührt, aber man steht da wie vorm Kölner Dom. Also man ist unglaublich immer wieder beeindruckt von der Großartigkeit der musikalischen Erfindung, von der Architektur seiner Werke. Das, wie gesagt, wir führen ja jetzt nächsten Samstag die H-Moll-Messe auf und jetzt beschäftige ich mich wieder intensiv mit diesem Werk und ich entdecke immer wieder neue Dinge, die mir früher nie aufgefallen sind und es ist einfach grandios, diese Musik.
Also es ist Ihre eigene Beschäftigung mit Bach, der Sie folgen. Das ist ja klar. Aber gibt es eigentlich auch Bach-Schulen? Also bestimmte Arten der Interpretationen?
Die gibt es sicher. Es,
stehen Sie da jemandem nahe?
Ich stehe schon eher der historisch informierten Aufführungspraxis nahe. Es war ja üblich, noch vor 50, 60 Jahren, dass man das sehr, sehr langsam, breit und sehr wuchtig musiziert hat, so wie ein romantisches Oratorium, Stichwort Karl Richter oder später auch dann der Helmut Rilling von der Bach-Akademie Stuttgart. Ich bevorzuge eher einen tänzerischen oder biegsameren Bach. Ich finde, Bach kommt immer vom Tanz her. Es muss immer schwingen und tanzen und nicht umsonst wird Bach ja auch gerne verjazzt, weil das eine unglaublich schwingende Musik ist und sein sollte, wie ich finde. Und deswegen fühle ich mich dieser sprechenden Musizierweise der historischen Aufführungspraxis sehr nah.
Herr Endebrock, manchmal im Leben wird einem ein großer Wunsch erfüllt. Ihnen ist das im Juli dieses Jahres passiert. Sie haben einen Ruf nach Hamburg bekommen und werden ab Januar 2020 Kirchenmusikdirektor von St. Michaelis, der Kirche, die wir gemeinhin als Michel kennen. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Ihr künftiger Vorgänger, Christoph Schöner bezeichnete das Arbeitsumfeld als kirchenmusikalisches Paradies. Und für Sie ist es die Traumstelle, wie Sie mal gesagt haben. Was erwartet Sie in Hamburg und was erwarten Sie?
Die Stelle dort in Hamburg ist natürlich eine der größten Kirchenmusikerstellen in Deutschland, die man haben kann. Vielleicht noch vergleichbar mit dem Thomaskantor. Also es ist eine wirklich ganz bedeutende Stelle. Dort an der Kirche wirkten unter anderem Karl Philipp Emanuel Bach und Georg Philipp Telemann. Und kein geringerer als Johannes Brahms wurde da getauft. Also es ist eine sehr musikbezogene Kirche mit einer langen Tradition und einem riesigen Orgelwerk, kann man das schon bezeichnen. Das ist eine der größten evangelischen Orgeln in Deutschland und der Chor ist sehr ambitioniert und singt 7 bis 8 Oratorien im Jahr. Also es ist wirklich eine ganz große Stelle. Eine von 2 Stellen, die es dort gibt. Ich werde die Chorstelle sozusagen haben. Es gibt noch eine schwerpunktmäßige Orgelstelle. Und natürlich ist das ein Paradies in vielerlei Hinsicht. Ich werde natürlich auch vieles vermissen, was ich hier hatte. Das will ich nicht verhehlen. Ich gehe eigentlich durchaus auch mit 2 weinenden Augen.
Das hoffen wir doch, ja. Herr Endebrock.
Nein, mein Chor ist hier großartig und das wird werde ich so schnell da wahrscheinlich nicht haben. Ist jedenfalls Arbeit. Auch die unglaublich tolle Akustik der Lutherkirche, die ja eine gewisse Größe hat, aber nicht so groß ist, dass man sich verloren fühlt und wo man auf jedem einzelnen Platz, auch auf den sogenannten billigen Plätzen, noch unglaublich gut hört. Das ist im Michel schon wieder schwieriger, der einfach 3-mal so groß ist und wo es akustisch natürlich viel, viel größere Herausforderungen gibt. Aber es ist natürlich toll, so kurz vor dem 50. Lebensjahr nochmal durchstarten zu können und eine neue Herausforderung zu haben, die einen nochmal richtig weiterbringen kann.
Ja, in der Lutherkirche haben Sie 2 Orgeln nur. In der St. Michaeliskirche gibt es 5 Orgeln. Jetzt frage ich Sie, wozu braucht man die?
Man braucht gar nicht so viele Orgeln. In der Lutherkirche gibt es 2 aus historischen Gründen. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen. In der Michaeliskirche gibt es zwar theoretisch 5, aber wenn man ehrlich ist, sind es nur 3. Die 4. ist im Keller, ja, in der Krypta, und die 5. ist eigentlich ein Teil von der großen Hauptorgel. Aber es gibt da, es gab immer eine große Orgel über dem Eingang. Das ist die Hauptorgel. Und die hat ein sogenanntes Fernwerk. Das ist ein Teil, der ist unterm Dach. Und die Pfeifen, die in dem Fernwerk erklingen, hört man nur durch ein Loch, was durch einen Schallkanal in die Kirche durchs Dach, man kann fast sagen, hereintröpfelt. Es ist wirklich wie aus einer anderen Dimension, wie aus dem Himmel direkt. Und das ist ein ganz toller Effekt. Und dann gibt es eine Orgel auf einer anderen Empore, wo der Chor immer singt. Diese Orgel hat immer die Aufgabe, den Chor zu begleiten. Deswegen braucht man eine 2. Orgel an dieser Stelle. Und die 3. Orgel ist eine Orgel nach historischem Vorbild. Karl Philipp Emanuel Bach Orgel heißt sie, die in einer ganz anderen Stimmung steht als die anderen Orgeln. Deswegen kann man da andere Literatur spielen, die auf den anderen Orgeln nur schwer darstellbar ist. Man braucht das alles nicht, aber es ist natürlich toll, wenn man so unglaublich aus dem Vollen schöpfen kann.
Aber es ist toll, wenn man es hat.
Genau. Ja.
Viele Menschen werden es sehr bedauern, wenn sie weggehen, doch jeder wird es ihnen gönnen, da ihnen ein Traum erfüllt wird. Aber noch ein ganzes Jahr sind Sie hier und haben viel vor. Geben Sie uns doch bitte einen Ausblick auf Ihr letztes Jahr in Wiesbaden. Sie haben zum Beispiel ein schwieriges Werk im Programm, nämlich Belshazzars Feast von William Walton. Ein immenses Chorwerk. Wie viele Sänger braucht man eigentlich dazu? 150, 200 oder noch mehr?
Nein, man braucht nicht so viel. Man braucht genug Sänger, um dem Orchester Paroli bieten zu können. Aber ein Orchester muss ja auch nicht immer volle Pulle spielen. Also die 120 Sänger des Bachchors reichen völlig aus. Aber es ist natürlich ein unglaublich schwieriges und anspruchsvolles Werk. Aber
Sie haben gesagt, ein Knaller wird das.
Absoluter Knaller. Also das ist eins der mitreißendsten einer der mitreißendsten Schlüsse eines oratorischen Werks, das ich kenne. William Walton ist hierzulande leider wenig bekannt, aber in England ist er einer der meistgespielten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Nicht so modern wie andere von der Klangsprache her. Also er fußt noch sehr im 19. Jahrhundert, aber er benutzt auch viele Errungenschaften des Jazz zum Beispiel oder auch der von Stravinsky, auch von der Instrumentierung her. Da gibt es ganz spannende Instrumente, die da mitspielen.
Und das wird im nächsten Herbst
genau,
und sein. Und das wird dann der krönende Abschluss sein?
Das wird dann der krönende Abschluss sein, zusammen mit Poulencs Gloria.
Und wir sind aber noch ein paar Wochen im Jahr 2018. Deshalb soll jetzt noch einmal auf die kommenden Veranstaltungen hingewiesen werden. Samstag, 24. November in der Lutherkirche, das Festkonzert zum 40. Die H-Moll-Messe von Bach, angeblich das größte Kunstwerk aller Zeiten und Völker. Und worauf wollen wir noch unbedingt hinweisen?
Wir haben unser traditionelles Weihnachtskonzert. Das sind immer zwei Konzerte. Das erste ist am Samstag vor dem 4. Advent, das ist der 22. Dezember, und das zweite Konzert am 25. ersten Weihnachtstag nachmittags 17 Uhr. Da gibt es diesmal Romantik pur, Rheinberger, Der Stern von Bethlehem und noch Musik von Max Bruch und von Hugo Wolf und Otto Nicolai. Also richtig 19. Jahrhundert schwelgen und auch so ein bisschen Kitsch dabei, aber das darf an Weihnachten, glaube ich, auch sein.
Das muss dabei sein. Und das war's für heute. Jörg Enderock, herzlichen Dank fürs Kommen und viel Erfolg für Samstag. Und ich danke Ihnen nochmal besonders herzlich, weil Sie mir erzählt haben, Sie drücken sich lieber musikalisch aus, aber heute waren Sie hier in der Sendung und das war eine große Freude. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Ausschnitt aus dem Oratorium The Dream of Gerontius von Edward Elgar. Rouse thee, my fainting soul, mit Michael Weinius, Tenor.